Ich nutze ansonsten die Zwischenzeit schon mal, um unseren Vortragenden, ja, da ist es, um unseren Vortragenden vorzustellen, Felix Delattre. Er ist Information Technologist und vielseitig unterwegs, von OSM über Machine Learning, Tiling, Natural Hazards, war da auch schon international unterwegs in Nicaragua, Kirgisistan, habe ich gelesen. Seit 6 Monaten ist er bei Development Seed, eine Firma, die auch mir immer wieder über den Weg läuft in dem, was ich tue. Von daher freue ich mich besonders, dass du heute hier bist und uns was erzählen wirst über einen Open-Source-Baukasten auf Grundlage von Stack. Und ich bin sehr gespannt, was du darstellst.
Danke dir, Christoph. Hallo. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und euch über EOAPI erzählen zu dürfen, was das ist und ein bisschen auch, wie das entstanden ist. Zuerst noch ein paar Worte zu, mir hat Christoph ja schon gesagt, zu Development Seed. Wir sind eine Beratungsfirma und eine Auftragsfirma für verschiedene Kunden oder Partner, wie wir es gerne oder lieber sagen. Unsere Mission ist, Erddaten zu benutzen, um die globalen Herausforderungen anzugehen, wie Klimawandel, Migration und die anderen großen Probleme, die wir haben. Wir sind überzeugt davon, dass Open Source und freie Software und offene Daten dazu notwendig sind und wenn diese bereitgestellt sind, diese Probleme auch besser angegangen werden können. Die Firma gibt es seit 20 Jahren. Fun Fact, ich habe vor 15 Jahren dort mein Praktikum gemacht und bin jetzt wieder da. Die Firma ist aus den USA, aus Washington DC, aber seit 10 Jahren haben wir auch ein Büro und ein Team in Europa, in Lissabon. Die Herausforderung ist, Satellitendaten effizient nutzen und zwar nicht nur einfach Satellitendaten, sondern eine Masse von Satellitendaten effizient nutzen. Das wird oft ziemlich komplex. Traditionelle Herangehensweisen, ich lade mir ein Satellitenbild runter, prozessiere das auf meinem Laptop, funktioniert eher nicht so gut und wir haben diese vielen Daten und wollen eigentlich auch Analysen auf mächtigeren Geräten laufen lassen und in der Cloud wahrscheinlich und um daraus noch komplexere und bessere Erkenntnisse gewinnen zu können. Die Daten sind jetzt da, wir haben tolle Projekte wie Landsat in den USA und Sentinel in Europa. Und es werden immer mehr Daten. Die Frage ist, wie gehen wir ordentlich damit um? Kurz zurück, wie alles begann. Development Seed hat angefangen, als Landsat rauskam, in verschiedenen Iterationen diese zur Verfügung zu stellen oder wie könnte man sie am besten zur Verfügung stellen und hat dann verschiedene Lösungen entwickelt. Das erste hieß Libra, dann gab es ein Util, dann gab es Landsat API und dann kamen die Sentinel-2-Daten und dann haben wir gesagt, okay, die müssen wir auch mit reinziehen. In diesem Moment gab es mit der AWS Open Data Initiative einen Spiegel von diesen Daten und diese wurden nicht nur gespiegelt, sondern auch als Cloud-Optimized GeoTIFF dort zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben gesagt, hey, lass uns die auch reinbringen. Dann hat der Name nicht mehr ganz so gepasst, dann haben wir es SAT-API genannt. Und es war irgendwie schon das dritte Mal, dass wir diese Sachen neu implementiert haben. Wir haben natürlich immer was dabei gelernt. Und wir waren auch nicht alleine, das Problem hatten andere auch. Und deswegen haben sich dann 2017 bei einer Konferenz in Boulder, Colorado, einige zusammengesetzt, die diese Probleme angegangen sind und haben gesagt, hey, wir müssen uns mal überlegen, wie wir das Problem generell lösen. Und daraus ist eine SPAC entstanden, die nennt sich STACK, Spatial Temporal Asset Catalog. In diesem Moment hatte sie den Namen noch nicht, der kam erst später. Aber das ist im Prinzip ein Katalog, in dem man Metadaten von Satellitendaten, von Satellitenbildern erstellen kann und bereitstellen kann. Die Daten selber liegen normalerweise auf x-beliebigen Speichermöglichkeiten. Wir fanden Stack super. Stack API hat das auch schnell implementiert. Wir hatten aber ursprünglich mit Node.js und Elasticsearch angefangen, was uns nicht unbedingt so gepasst hat, weil wir was machen wollten, was nehmen wollten, mit dem wir uns besser auskannten. Und daraufhin haben wir nochmal von vorne angefangen und das diesmal in Python implementiert. Wir wollten PostgreSQL dahinter haben. FastAPI kam dann auf. Das machte alles Sinn. Und deswegen haben wir gesagt, ja, lass uns das doch nicht eine Lösung machen, die backen, die wir in unserem Ofen machen, sondern lasst es uns doch gemeinsam machen und schauen, was für andere Initiativen sind da draußen. Das erste wichtige Projekt war dann Stack Fast API, also Fast API mit Stack zusammen, das heißt eine Möglichkeit, eine API laufen zu lassen, die Stack spricht. Und wir haben die Verbindung von Stack zu PostgreSQL geschrieben, das war dann PG-Stack. Microsoft wollte, nachdem Google mit ihrem Earth Engine rauskamen, auch eine ähnliche Lösung anbieten, aber hatten einen großen Unterschied. Sie wollten das auf Open Source aufbauen und Community Standards benutzen. Und dann haben wir mit Microsoft zusammengearbeitet, um eben diese Tools in Microsoft Planetary Computer einzubauen. Das heißt, auch hier wurde wieder Stack für die Metadaten benutzt. Was hier für uns wirklich krass neu war, waren, dass es Petabytes an Daten waren. Also wir hatten nicht nur Landsat, Sentinel und alle möglichen anderen offenen Daten, die möglich waren, waren dann dazu verfügbar. Und so große Kataloge hatten wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gebaut. Ein wichtiger Partner von uns ist NASA, auch von Anfang an, seit der Landsat-Zeit und wir haben für sie verschiedene Tools gebaut auf Basis dieser Komponenten, die ich gerade erwähnt habe, um Satellitendaten nicht nur zu distribuieren, also auszuteilen, sondern auch zu analysieren, zu berechnen und auch da wieder sind unsere Tools zum Einsatz gekommen. Und wenn Organisationen und Firmen freie Software fördern, dann gewinnen wir alle, weil diese Tools stehen dann allen zur Verfügung und wir können auch was essen. Also wir kriegen Geld dafür. Was ist jetzt eigentlich genau EOAPI? Also wir haben diese verwendbaren Teile, die wir in diesen verschiedenen Projekten verwendet haben und wir haben gesagt, lass uns die doch mal zusammenbringen. Ja, wir haben die Stack-API, also den Katalog der Daten. Wir wollen natürlich auch sehen, was wir da haben. Das heißt, wir haben einen Teil gebaut, um Daten zu visualisieren. Und wir haben von Anfang an strategisch auf Cloud Computing gesetzt. Das heißt, von Anfang an mit Containern, mit Services und Infrastruktur als Code, was andere dann auch wieder leicht wiederverwenden können. Und diese Komponenten zusammen sind EOAPI. Genau, wir setzen auf den Zeitgeist, das heißt Cloud Computing, Cloud Optimized, GeoTiff und Stack sind unsere Hauptrichtungen, würde ich sagen. Wir machen auch manchmal andere Standards, die wir dort mit einbauen, aber wir schauen, dass wir nach vorne gucken und nicht nach hinten. EOAPI ist ein cloud-natives Backend für moderne und offene Geoinfrastrukturen. Wir haben diese dafür geeigneten Open-Source-Bibliotheken zusammengestellt, bauen auf Container-Services und Infrastruktur als Code auf und wir dokumentieren das, damit möglichst alle Leute damit möglichst schnell loslegen können. Das sind jetzt explizit die Komponenten, da gehen wir jetzt nach und nach durch. Als allererstes ist es der Postgres-Stack, PG-Stack-Teil, Komponente, um die Metadaten zu speichern und vorzuhalten in einer Postgres-Datenbank. Die zweite Komponente ist die API mit FastAPI, die erlaubt, diese Daten dann auch von außen zu durchsuchen, abzufragen, sogar zu editieren. Wir haben T-Tiler, das ist unsere Komponente, die ich auch gleich nochmal im Detail erklären möchte, die Visualisierung in Kacheln, also teils, erlaubt. Und genau, und im Prinzip funktioniert das so, dass wir, das ist jetzt mal schematisch eine Anfrage an die Stack API, also wir suchen bestimmte Daten von bestimmten Quellen und sagen hier, wir wollen von diesem Jahr, von diesem Ort Satellitenbilder haben. Dann gibt die Stack API das zurück und wenn das ein Bild ist, dann können wir damit prozessieren, können das anschauen in gewöhnlicher Art und Weise, wie wir das sonst tun. Was machen wir jetzt neu und anders, ist, wir basieren, also wenn wir Cloud-Optimized Geotiffs haben, also COGS, dann können wir diese abfragen in einer flexibleren Art und Weise. Was heißt das? Das heißt, bei Einzelnen bekommen wir einfach die verschiedenen Sachen zurück und können diese dann ganz normal anzeigen, beziehungsweise den Ausschnitt der Kachel dann nur abfragen. Das ist der Unterschied von Cloud-Optimized Geotiffs und einem normalen Geotiff, ist, dass wir nur den Teil abfragen, den wir brauchen und in diesem Kontext einfach nur die Kachel. Was passiert aber, wenn wir mehrere Ergebnisse haben, also wir wollen ein ganzes Jahr haben, wir wollen eine größere Fläche haben, dann bekommen wir eine Liste von Ergebnissen wieder. Und daraus bauen wir dann, aus dieser Liste bauen wir dann ein Mosaik. Und das ist ein Mosaik, wie man es normalerweise kennt, aber der Unterschied ist, Tyler kann das on the fly machen, also im Moment. Das sieht man hier unten ganz gut, also dieses normale angeordnete Viereck ist eine Kachel, die wir im Prinzip generieren wollen und dann haben wir verschiedene Ergebnisse von Daten, die wir da mit Tuesday, Wednesday, Thursday bekommen und T-Tyler sagt jetzt, okay, ich will diese Kachel rechnen, ich will dieses Teil rechnen und nimmt sich dann die verschiedenen Teile Pixel per Pixel von den verschiedenen Ergebnissen, die da eben sind. Im Falle, wenn dann Überlappung von den Satellitenbildern oder Satellitendaten ist, dann nimmt es das Neueste. Und das hat, schade, das sollte eigentlich eine Animation sein, funktioniert natürlich im PDF nicht, aber man könnte dann, hier würde man jetzt sehen, zwei Seiten mit Satellitenbildern, zwei Ebenen, die mit den Kacheln, die generiert werden und man könnte aber jetzt dynamisch sagen, hey, zeig mir 2024 und zeig mir 2023. Und das würde dann beide Kachellayer würden dann dynamisch generiert werden. Ursprünglich haben wir das entwickelt für das Humanitarian OpenStreetMap, weil man natürlich im humanitären Kontext sagen kann, gib mir Bilder vor und nach dem Erdbeben. Aber es gibt natürlich hunderte von anderen Anwendungsfällen, wo man sich sagen könnte, hey, ich will diese Kachellayer einfach dynamisch generiert werden und zwar auf Basis meiner Suche. Genau, die letzte Komponente ist TypeG und das ist einfach eine Vektordarstellung, also wir können auch Vektordaten darstellen und verwenden dazu die Spezifikation OGC Features. Das Coole an FastAPI ist, dass es eine, deswegen ist auch, es ist wahnsinnig populär, das muss man erstmal sagen, und ist fast schon der, ich glaube, die meistverwendete Bibliothek, um APIs heutzutage zu schreiben in Python. Und es ist leicht anpassbar. Das heißt, wir haben eine Standard-Runtime, die funktioniert, die kann man benutzen. Aber wenn ihr Authentifizierung hinzufügen wollt oder einen neuen API-Standard, dann könnt ihr das ganz einfach machen, weil FastAPI sehr einfach überschreibbar und erweiterbar ist. Und EOAPI so gemacht wurde, dass man natürlich auch leicht die Dinge erweitern kann. Des Weiteren, ich habe ja schon mal gesagt, Cloud-Infrastruktur als Code, also wie man das alles installiert auf den Rechnern, auf den Servern, Vor allem, wenn man Cloud-Infrastruktur benutzt, liefern wir mit, kann man einfach verwenden. Dazu gibt es zwei Projekte, EOAPI K8S für Kubernetes und EOAPI CDK, was speziell für die Amazon Cloud ist. Und mit denen kann man eigentlich Cloud-Anbieter unabhängig die den ganzen Stack installieren. Und zwar nicht nur bei den drei großen, natürlich da auch, AWS, Google Cloud Platform und Azure, aber auch bei den Europäern, also bei Cloudflare, OVH Cloud, Hetzner und so weiter, kann man diese Komponenten damit auch einfach installieren. Und diese Komponenten kommen auch in einer Form, dass man sie leicht konfigurieren kann, was das Load Balancing betrifft. Und zwar nicht nur alles auf einmal, wie man das beim oberen sehen könnte, sondern auch Endpunkt pro Endpunkt oder Komponente pro Komponente. Also wenn ihr seht, hey, wir haben den Teil, der die Teils generiert, also diese Kachel-Layer, dann können diese Kachel-Ebenen, dann könnt ihr den speziell nochmal anpassen auf die Anforderungen und vielleicht werden die Vektordaten weniger abgefragt. Also diese Sachen kann man flexibel konfigurieren. Nochmal zur Zusammenfassung. Also es gibt kein Vendor-Login, das ist eine Cloud-Infrastruktur, die man auf allen Anbietern verwenden kann. Es ist leichtgewichtig. Noch ein kleiner Zusatzpunkt, jede von den Komponenten, die ich vorgestellt habe, ist für sich auch einzeln verwendbar. Das meine ich auch mit leichtgewichtig. Also wenn ihr nur einen Teil davon haben wollt, kein Problem, könnt ihr machen. Es ist anpassbar für eure Bedürfnisse in jeglicher Form und es ist interoperabel. Das heißt, die Standards, die wir verwenden, sind die, die gerade die großen Datenansammlungen auch bereitstellen und das passt alles zusammen. Für wen ist das nützlich? Also für Satellitendatenunternehmen. Also man kann dadurch natürlich leicht die Daten zur Verfügung stellen und es gibt auch einige Satellitendatenunternehmen, die EOAPI benutzen. Auf der anderen Seite ganz unten Planet ist zum Beispiel eine davon. Klimaforschung und Umweltmonitoring, da komme ich wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Also wir wollen die Daten in einer Menge wirklich auch prozessieren können, die nicht mehr auf einzelnen Computern möglich sind. Für Geoinfrastrukturen, vor allem wenn diese auch wieder eine Masse von Daten bereitstellen soll, dann wäre das vielleicht was. Und es erlaubt eine einfache Integration der einzelnen Komponenten mit den Standards, die gerade cool sind. Unsere Nutzer oder nicht nur unsere Nutzer, sondern Nutzer von diesem Open-Source-Stack ist NASA, ist AWS Sustainability, also AWS berechnet mit diesen Tools intern, wie sie ihre Datencenter optimieren können, dafür verwenden sie das. Microsoft Planetary Computer verwendet einige der Komponenten als Hauptteil von ihnen. Wir arbeiten inzwischen mit der ESA viel zusammen, die EOAPI auch einsetzt und das benannte Satellitendatenunternehmen Planet stellt ihre Daten damit auch zur Verfügung. Wir brauchen euch, es ist ein Open-Source-Projekt, also spielt gerne rum mit der EOAPI, meldet euch, wenn ihr Probleme habt. Ihr dürft gerne Änderungen per Pull-Requests einreichen, redet mit uns und mit anderen und macht unseren Code kaputt. Das wäre natürlich schön. Nur so werden wir besser. So, vielen lieben Dank und ich hoffe, dass ihr Lust auf EOAPI habt.
Ja, vielen Dank, Felix, für den Vortrag. Im Venueless sind zwei Fragen eingegangen. Die werde ich jetzt mal zuerst stellen. In der Zwischenzeit können Sie entweder noch welche hinzufügen oder sich überlegen, dass Sie gleich gerne das Mikro hätten. Zum einen die Frage, lässt sich EOAPI mit anderen Datenbanksystemen kombinieren? Es gibt ja beispielsweise auch Stack, Fast API, Elasticsearch.
Ja, das geht. Also es gibt auch Anwendungen mit Elasticsearch, die laufen in Produktion. Dann muss man eventuell bei den einen oder anderen Features gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber ja.
Alles klar. Und die zweite Frage, welche dieser Satellitendaten sind frei verfügbar im Gegensatz zu Google und Bing, bei denen man für die Nutzung zahlen muss?
Also was ich vorgestellt habe, ist jetzt erstmal nur das Tool darum. Es gibt große Datenbanken von freien Daten wie Sentinel und Landsat, würde ich jetzt als erstes nennen. Und das sind auch die, die wir in unserem Beispiel, aber auch in den Produktionssystemen, die ich benannt habe, eigentlich zur Verfügung stellen. Also wir haben selber die Daten nicht. Wir machen nur das Teil dazwischen, was es sie verwendbar macht, aufsuchbar macht und verwendbar macht. Ja.
Weitere Fragen aus dem Publikum? Das Mikro steht bereit, um zu Ihnen zu kommen. Gut, dann nutze ich die Gelegenheit, um mein eigenes Interesse zu befriedigen. Und zwar sagtest du, der T-Tiler, der macht das alles on the fly. Wie viel Power braucht denn die Maschine, auf der dieser T-Tiler schlussendlich läuft? Also wie viele Ressourcen?
Das ist relativ, aber er ist sehr klein gehalten, weil wir starke Annahmen getroffen haben. Also diese Idee zu sagen, wir kommen von diesem Teil und holen uns dann die Pixel runter, ist eigentlich das, was es sehr performant macht. Und es ist überraschend, wie wenig Power da benutzt wird, vor allem im Vergleich zu klassischen Herangehensweisen, wie man das sonst macht, wo man erst sich alle Daten holt, um dann daraus diesen ganzen Kachel-Layer zu generieren oder diese Daten lokal vorhalten muss. Cloud Optimized GeoTIFF ist natürlich da das, was die Änderung bringt. Also ohne Cloud Optimized GeoTIFF kriegst du diese Effizienzsteigerung nicht mit.
Und ist dann innerhalb des T-Tilers, ich glaube, du erwähntest, Vegetationsindizes oder sowas, sind da auch kompliziertere Sachen on the fly möglich?
Kannst du nochmal wiederholen?
Für die Visualisierung, so Bandmathematik, ein bisschen was durcheinander teilen oder so, ist ja sicherlich möglich. Sind da auch kompliziertere Prozessierungen schon an der Stelle möglich?
Jein, also wir haben vor kurzem eine OpenEO-Implementierung auf Basis von T-Tiler gebaut. Das heißt, man kann, also das sieht man, OpenEO hat ja ganz viele, auch komplexere Prozessierungsmöglichkeiten. Und da haben wir gesehen, ja, wir können ganz schön viel machen, vor allem wenn es um Pixelmathematik geht, die relativ nah ist. Je größer das alles wird, je mehr Bände da verwendet werden oder wie weit man die Berechnungen irgendwie über einzelne Pixel hinaus machen will oder über einzelne Kacheln hinaus, dann wird es sehr schnell doch sehr unperformant.
Jetzt gebe ich nochmal die Möglichkeit ans Auditorium für eine letzte Frage. Da scheint es keine mehr zu geben. Dann habe ich das Vergnügen, Sie jetzt in die Mittagspause entlassen zu dürfen. Vielen Dank fürs Kommen. Applaus